Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Matthias Friebe, schönen guten Abend. Es ist bereits die 22. Saison, die der SC Freiburg inzwischen in der Fußball-Bundesliga spielt. Da haben sich die Freiburger etabliert. Heute Abend allerdings sind sie zum allerersten Mal überhaupt ins Finale des DFB-Pokals eingezogen. 3:1 Auswärtssieg bei Zweitligist Hamburger SV. Michael Augustin berichtet.
Der SC Freiburg steht zum ersten Mal im Pokalfinale. Der Sportclub gewinnt im Volksparkstadion vor 57.000 Zuschauern beim HSV mit 3:1. Halbzeitstand 3:0. Nach Toren von Petersen, Höfler und Grifos verwandelten Foulelfmeter. Zweimal war der Videoassistent involviert. Einmal nahm er auch Hamburgs Suhonen ein Tor weg. Alle Entscheidungen letztlich aber nachvollziehbar. Der HSV ohne die große Aufholjagd im zweiten Durchgang dauerte es lange, ehe Glatzel traf. Sein Tor zum 1:3 erst in der 88. Spielminute. Der HSV scheidet mal wieder im Pokalhalbfinale aus. Und der SC Freiburg ist zum ersten Mal dabei und trifft entweder auf RB Leipzig oder Union Berlin.
Und nach dem Spiel sagte Hamburgs Moritz Heyer:
Ich glaube, Freiburg war extrem effektiv. Gerade so nach 15 Minuten liegt man dann 2:0 hinten oder 17 Minuten, weiß ich jetzt nicht genau. Und dann hat es auch vielleicht so das 2:1 gefühlt. Dann kriegen wir das 3:0, dann wird es natürlich extrem schwierig. Aber ich glaube, wir haben von Anfang bis Ende alles versucht. Und ist natürlich sehr, sehr schade, dass wir den Anschlusstreffer nicht ein bisschen eher machen. Dann wird es vielleicht nochmal spannend.
Sagt Moritz Heyer in der ARD Sportschau. Der Gegner der Freiburger wird morgen Abend ermittelt. Für Union Berlin wäre das Finale im Olympiastadion auch eine Premiere. Dafür braucht das Team von Trainer Urs Fischer einen Sieg gegen RB Leipzig, die in den letzten 3 Jahren schon 2-mal im Endspiel standen.
Für uns ist ein Highlight-Spiel. Wir spielen ein Halbfinale in Leipzig gegen eine tolle Mannschaft. Wenn man sich Resultate anschaut, in Dortmund gewonnen, in Leverkusen, zu Hause gegen Hoffenheim, Bergamo noch im Europapokal auswärts. Nein, die sind wirklich gut unterwegs. Wir brauchen ein optimales Spiel, um da für die Überraschung zu sorgen. Ich glaube schon, auch Sensation kommt dem sehr nahe.
Die 30.000 Frankfurt-Fans, die den Sieg ihrer Mannschaft beim FC Barcelona bejubeln durften, waren vielleicht die Fußballgeschichte der vergangenen Woche. In Barcelona klingt derweil das Europa League aus noch nach. Gestern boykottierten die Ultras die Ligapartie gegen Cadiz. Franka Wels berichtet.
Leere Plätze und Stille im Bereich hinter dem nördlichen Tor im Camp Nou am Montag. Anstatt dort wie sonst üblich Stimmung zu machen, waren mehrere Fangruppen draußen geblieben und hatten ihrem Ärger vor Spielbeginn vor dem Stadion Luft gemacht. Laporta nein, Barca ja, riefen sie unter anderem. Clubpräsident Laporta haben die Fans derzeit besonders gefressen. Der hatte sich zwar noch nach dem Spiel dafür entschuldigt, dass Barcelonas Anhänger und die Mannschaft im eigenen Stadion ein gefühltes Auswärtsspiel erlebt hatten. Er schäme sich dafür, so Laporta. Beruhigt hatte das die Gemüter der Barca-Ultras bis Montagabend allerdings nicht. Einen Lügner und Trickser nannten ihn die einige hundert zornigen Barca-Fans während ihres Protests, die gefühlte Demütigung offensichtlich noch immer nicht überwunden hatten und forderten, Laporta solle zurücktreten. Laporta will nun Dienstagmittag vorstellen, wie der Club künftig verhindern will, dass sich eine solche Situation wiederholt. Was genau aus Barcelonas Sicht beim Kartenverkauf schiefgegangen ist, darüber spekulieren spanische Medien schon seit Tagen. Es heißt etwa, die Karten müssten aus Wiederverkäufen oder von Reisebüros gestammt haben. Denn offiziell hat der Verein tatsächlich nur das von der UEFA vorgegebene Kontingent von 5.000 Karten an Eintracht-Fans verkauft. Eine Konsequenz steht bereits fest. Künftig will der Club für internationale Begegnungen nur noch personalisierte Karten verkaufen, an heimische wie auswärtige Fans. Neben dem Ärger vor den Stadiontoren lief es auch auf dem Platz nicht gut für den FC Barcelona. Der derzeit Zweitplatzierte in La Liga verlor mit 0:1 gegen Cadiz. Die stehen auf dem 16. Tabellenrang.
Wir kommen zum Tennis. Beim WTA-Turnier von Stuttgart haben 2 von 4 deutschen Spielerinnen heute die nächste Runde erreicht. Während Jule Niemeyer und Natasja Schunk ausgeschieden sind, schafften Tamara Korpatsch und Eva Lüss den Einzug in die nächste Runde. Lüss, deutsche Meisterin, geboren in Kiew, lebt ein Leben zwischen Traum vom Spitzensport und Albtraum im Geburtsland. Julia Metzner berichtet.
Traum und Albtraum sind im Leben der Eva Lüß gerade so nah wie nie zuvor.
Das Einschlafen fiel mir schwer. Ich war sehr aufgeregt. Trotzdem habe ich versucht, möglichst ruhig auf den Platz rauszugehen und einfach jede Sekunde zu genießen.
Zum ersten Mal ist die 20-Jährige im Hauptfeld eines WTA-Turniers dabei. Aber dann ist da eben auch der Krieg, die Traurigkeit, die Sorge. Als sie 2 Jahre alt war, kam sie mit der Familie aus der Ukraine nach Deutschland. Gerade sind ihre Großeltern aus der Heimat geflohen, wohnen bei Eva Lüß und ihrer Familie.
Ich glaube, sobald ich den Platz verlasse, kann ich nicht leugnen, was passiert. Vor allem, weil ich auch durch meine Familie sehr betroffen bin und es nimmt einen doch schon mit.
Entspannt, aber so unglaublich klar in dem, was wichtig ist.
Die Leute, die nicht spenden können, einfach öffentlich darüber Bescheid wissen, sich informieren. Und wenn es dann eine Situation gibt, wo sie dann doch mithelfen können, natürlich wären wir alle sehr, sehr dankbar.
Auf dem Tennisplatz lebt sie auch in Stuttgart ihren Traum und entkommt dem Albtraum. Immer nur kurz, aber eben immer wieder.
Morgen Abend dann greift auch Angelique Kerber ins Geschehen ein. In Stuttgart, die ehemalige Nummer 1 der Welt, will wieder einmal neu durchstarten.
Ich habe immer noch große Leidenschaft für den Sport. Ich weiß, ich kann immer noch mithalten, ich fühle mich gut, ich bin gesund und ich habe immer gesagt, ich spiele, solange ich dieses Gefühl habe. Und für mich ist es jetzt einfach nur schön, wieder hier in Stuttgart zu sein.
Das Finale um die deutsche Volleyballmeisterschaft bei den Frauen steht fest und ähnlich dem DFB-Pokal bei den Männern, auch hier gibt es ein Debüt. Jakob Rüger berichtet.
Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte stehen die Frauen des SC Potsdam im Finale um die deutsche Volleyballmeisterschaft. Entsprechend groß war der Jubel nach dem 3:1 Heimsieg gegen den amtierenden Meister aus Dresden. Der erste Durchgang war umkämpft. Erst der 10. Satzball brachte dem Dresdner SC die Führung. Die beiden darauffolgenden Sätze jubelten jedoch die Potsdamerinnen. Vor allem der 3. Durchgang war mit 25:10 deutlich. Im 4. Satz ging es dann wieder eng zu, doch Potsdam behielt die Nerven und entschied die Partie letztlich für sich. Dresden verpasst damit die Titelverteidigung und schließt die Saison als 3. ab. Der SC Potsdam bereitet sich auf sein erstes Meisterschaftsfinale vor und fordert den Hauptrundenersten Stuttgart heraus.
Ein ganz frisches Ergebnis aus der Basketball-Euroleague, vor wenigen Augenblicken zu Ende gegangen. Viertelfinale im Playoff, Bayern München unterliegt bei Hauptrundensieger FC Barcelona 67:77. Einer der heißen Kandidaten auf den Aufstieg in die Basketball-Bundesliga wird zumindest in der kommenden Saison nicht in der BBL spielen. Die Tigers Tübingen verzichten auf einen Lizenzantrag. Es fehlt schlicht an Geld. Marcel Wagner dazu.
Es zerreiße ihm das Herz, so kommentierte Tigers-Vorstandschef Michael Bamberg gegenüber dem SWR die Situation. Denn jetzt ist klar, für die 2,75 Millionen Euro Jahresetat, die für eine Erstliga-Lizenz zwingend gebraucht werden, fehlt den Tübinger Basketballern aktuell noch rund 1 Million Euro. Der Lizenzantrag bleibt deshalb zumindest in diesem Jahr in der Schublade. An den sportlichen Zielen ändere das aber nichts, betonte Trainer Daniel Jansson. Die Mannschaft sei nach 2 Auftaktsiegen in die Playoffs heiß darauf, die Zweitligameisterschaft zu gewinnen. Er selbst träume weiterhin vom Aufstieg, aber erst dann, wenn der Verein sich das auch finanziell leisten könne.
Sexualisierte Gewalt. Nicht nur in der Kirche, auch im Sport wird das zu einem immer größeren Thema. Wie viele Opfer im Sport es gab und gibt, das kann man nur schätzen. Immer wieder äußern sich aber auch Prominente und erzählen ihre Geschichte, so wie jetzt Sir Bradley Wiggins, der erste britische Sieger der Tour de France. Mehr dazu von Lutz Kulling.
Es sind heftige Vorwürfe, die Bradley Wiggins erhebt. In einem Interview beschuldigt er seinen früheren Jugendtrainer, ihn im Alter von 13 Jahren sexuell belästigt zu haben. Er habe das nie ganz akzeptieren können, so Wiggins im Interview mit Men's Health UK. Die Vorfälle hätten auch sein Leben als Erwachsener beeinflusst, wenngleich er versucht habe, die Übergriffe zu verdrängen. Auch seiner Familie habe er sich nicht anvertrauen können, sagte Wiggins weiter. Auch in früheren Interviews hatte er über seine Depressionen und seine schwere Kindheit gesprochen. Jetzt ergänzt Wiggins, sein Stiefvater sei gewalttätig zu ihm gewesen. Er habe ihn auch wegen seiner Radbekleidung beleidigt. Deshalb sei Wiggins als Teenager ein Einzelgänger gewesen, sagt der heute 41-Jährige. In vielerlei Hinsicht merkwürdig findet er seine Jugendzeit heute. Er habe sich abgeschottet und wollte nur weg aus seinem Umfeld. Das habe seinen Antrieb zum Radfahren auf eine Weise auch befeuert. 2012 gewann Wiggins als erster Brite in der Geschichte die Tour de France. Außerdem ist er 5-facher Olympiasieger. Von Queen Elizabeth wurde Bradley Wiggins zum Ritter geschlagen. Unterstützung erfährt er jetzt durch den britischen Radsportverband. Man sei zutiefst besorgt über den Vorfall, teilte der Verband mit. Man habe sich mit Wiggins in Verbindung gesetzt, um ihm die volle Unterstützung anzubieten.
Mit einer Meldung vom Rodeln endet Sport aktuell für heute. Georg Hackl, die Rodel-Legende, wechselt zum 1. Mai zum österreichischen Verband ins Trainerteam und damit zu seinem Dauerrivalen aus aktiven Zeiten, zu Markus Prock. Der ist dort nämlich Präsident. Ich bin Matthias Friebe. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Abend.